Ja, und mit diesem Lied, da möchten wir einsteigen
wieder in die Offenbarung. Und zwar heute möchten wir in Kapitel 5 einsteigen. Johannes beschreibt uns wieder etwas Neues in Kapitel 5.
Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündigt mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamme nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe, goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft, aus allen Stämmen und Zungen und Völkern und Nationen, und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreisung. Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meere sind, und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Thema unserer heutigen Predigt heißt: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und wir werden in diesem Thema oder diesem Abschnitt in Kapitel 5 in eine ganz dramatische Situation hineingenommen. Man denkt, ein Ausnahmezustand im Himmel hat stattgefunden. Ein Ausnahmezustand im Himmel? Fragezeichen. Auf den ersten Blick könnte man es wirklich meinen. Jetzt hat der Himmel nicht mehr alle Kontrolle. Wir haben ja in den letzten Predigten wunderbaren Einblick bekommen in die Herrschaft Gottes, dass er über allem der Regent ist. In diesen wunderbaren Thron, wir haben durch diese geöffnete Tür im Himmel in den Thronsaal hineingesehen. Und welch wunderbare Einblicke haben wir bekommen. Ja, man möchte immer da hineinschauen, gerade in dem 4. Kapitel. Wie köstlich ist es, einmal einen Blick auf den Thron des lebendigen Gottes zu bekommen. Wir würden es ja gar nicht sehen, wenn wir das Wort Gottes nicht hätten. Der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, oder wie er selbst sagt an anderer Stelle: Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist meiner Schemel Füße. So groß ist Gott. Oh ja, wir haben es mit einem unbeschreiblich großen, gewaltigen und herrlichen Gott zu tun. mit dem einzig wahren Gott, das müssen wir auch hervorheben, und mit dem unbeschreiblich heiligen, lebendigen und gerechten Gott. Es gibt keinen anderen außer ihm. Auch hatten wir gesehen, was sich um den Thron Gottes herum so alles bewegt, was da alles so vorhanden ist. Um den Thron Gottes, sagt Johannes, zieht er 24 andere Throne, rings um den Thron. 24 andere Thronen, da sitzt jeweils jemand drauf, da sitzen jeweils Älteste drauf. 24 Throne mit 24 Ältesten, und diese Ältesten sind mit weißen Kleidern bekleidet. Und sie haben goldene Kronen auf ihrem Haupt. Wir gehen davon aus, dass es die Vertreter der universellen Gemeinde des Herrn Jesus sind. Gemeinde des lebendigen Gottes. Was beschreibt uns Johannes noch alles? Es gehen sogar Blitze und Stimmen und Donner von dem Thron aus. Und vor dem Thron brennen 7 Feuerfackeln. Johannes sagt, das sind die 7 Geister Gottes. Und rings um den Thron sind wiederum diese 4 lebendigen Wesen, voller Augen, vorn und hinten, und jedes von ihnen hat 6 Flügel. Unbeschreiblich für uns. Und was tun diese? Sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Ja, er wird kommen. Und auch die 24 Ältesten, sie sind voller Anbetung, sie fallen vor diesem Thron nieder und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder. Und auch sie sprechen, würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ja, nicht umsonst haben wir es auch heute gesungen, lobe den Herrn. Wir können ihn nicht genug loben. Wir können uns nur hineinnehmen lassen, wenn wir hier in Kapitel 4 und 5 hineinschauen. Auch schon so, wie es Psalm 103 in Vers 22 zum Ausdruck bringt, lobe den Herrn. Alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft, lobe den Herrn meine Seele. Ja, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Dies gilt ja auch für uns, das gilt für dich und für mich. Wenn wir uns auch hier im Gottesdienst versammeln, geht es denn nur um uns? Nein, es geht zuerst um Gott. Wir kommen hier zusammen, um Gott unser Lob und unseren Dank und unseren Ruhm darzubringen. Und gerne, gerne, gerne möchte er dich und mich beschenken. Und möchte mit dir wieder mitgehen in den Alltag hinein, draußen, in das Leben, damit wir uns bewähren können, im Glauben, in dem Christsein und ein Licht sein können, inmitten dieser furchtbaren, schrecklichen Finsternis dieser Welt. Der Teufel tut furchtbare Dinge. Lobe den Herrn meine Seele. Man möchte es direkt hinausschreien. Hoffe nicht, dass es zu laut wird. Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Oh ja, man kann gar nicht mehr aufhören, wenn man da mal hineingenommen wird in diesen Lob. Es ist wie ein Sog. Wir wollen nicht schwarmgeistig werden, aber wir wollen uns freuen und wir wollen uns wirklich in Echtheit und in Nüchternheit hineinnehmen lassen, in das Wort, in das Lob Gottes. Wir wollen gerne mit diesen 24 Ältesten, mit den Vertretern der Gemeinde, mit diesem Lob Gottes einstimmen. Am liebsten möchten wir gar nicht mehr davon ablassen. Wir gehen auch nicht mehr von dem Throne Gottes weg, auch heute nicht, nein. Aber unsere Blicke gehen jetzt weiter in diesen Thronsaal. Wir schauen heute viel mehr auf den, der auf dem Throne sitzt. Und damit sind wir direkt bei Kapitel 5 wieder gelandet. Vers 1, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und da geht jetzt unsere Blickrichtung hin in Kapitel 5. Ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch. Es ist ein Buch, innen und außen beschrieben, und es ist mit 7 Siegeln versiegelt. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, das Buch mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich frage uns, ist es nicht sehr erstaunlich, dass wir sogar im Himmel Bücher finden? Ich meine immer, das gibt's nur auf Erden. Bibliotheken und Bücher und Schriften und was man da so alles hat. So oft meinen wir, die materiellen Dinge, die sind nur auf der Erde zu finden. Wir meinen oftmals, dass man nur auf der Erde schreibt.
Doch wenn wir in den Himmel hineinschauen, dann sehen wir, dass auch da sehr, sehr viel geschrieben wird.
Da müssen viele Bücher sein, ja, da müssen ganze Bibliotheken sein. Wir sehen hier ein Buch in der Rechten dessen, der auf dem Throne sitzt. Aber das ist für uns letztendlich nicht etwas ganz Neues, sondern wir sehen ja schon im Alten Testament, wir haben einen Gott der Schrift, wir haben einen Gott des Buches. Schon bei der Gesetzgebung, wir hatten dem Mose die Gesetzestafeln gegeben auf dem Berge Sinai. Das erste Mal hat sie Gott selbst geschrieben. Er hat das Gesetz auf die Gesetzestafeln geschrieben und hat sie Mose übergeben. Was sagte Gott der Herr zu Mose? 2. 24, Vers 12. Der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe da selbst. So will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, sagt Gott der Herr. Er hat selber geschrieben. Gott selbst hat geschrieben. Für mich ist es manchmal unfassbar. Wir haben einen Gott des Buches, einen Gott des Buchstabens. Nicht umsonst haben wir auch hier das Wort Gottes niedergeschrieben, Buchstaben. Wir können es nachlesen. Gott hat es uns an die Hand gegeben. In schriftlicher Form dürfen wir das Wort Gottes in der Hand halten. Ich möchte uns mal schauen, wir hatten das heute Morgen schon alles in der Hand. Hast du es heute auch schon in der Hand gehabt? Wenn schon nicht im Gottesdienst, vielleicht zu Hause in der stillen Zeit. Ich sehe immer wieder, viele nehmen die Bibel gar nicht mit in den Gottesdienst. Die nehmen es nicht mal hinten aus dem Regal raus. Das ist nicht gut, liebe Geschwister. Wir müssen die Bibel zur Hand nehmen, auch im Gottesdienst. Wir müssen darin lesen. Wir müssen selber hineinschauen. Wir brauchen nicht alle Stellen nachblättern. Das könnt ihr gerne machen. Manchmal fällt vielleicht auch die Zeit, aber wenigstens den Text, den wir lesen hier im Gottesdienst. Wenn ich das Wort mitlese, dann habe ich einen viel besseren Einblick. Aber wenigstens zu Hause die Bibel lesen. So wichtig, damit wir die Bibel zur Hand nehmen. Gott hat uns sein Wort in die Hand gegeben, wir dürfen es halten. Es ist nicht da, um hinten ins Regal reinzustellen oder zu Hause im Regal verstauben zu lassen. Das ist immer wieder das Problem der Christenheit, dass sie das Wort Gottes im Regal stehen ließen. Gott hat uns das Buch der Bücher gegeben, die Bibel. Und ich denke, wir wissen manchmal nicht, was Gott uns hier anvertraut hat, welchen Schatz er uns wirklich gegeben hat. 66 einzelne Bücher sind in diesem Buch zu finden. 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Geschrieben von 40 Menschen, die Gott gebraucht hat, in einem Zeitraum von mindestens 1800 Jahren. Menschen, welche der Heilige Geist dazu gebraucht hat. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Gott hat Menschen gebraucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3, Vers 16. Gott hat Menschen gebraucht, um sein Wort niederzuschreiben. Wie viel anders ist doch alles bei dem lebendigen Gott als bei irgendwelchen anderen Religionen, worin vielleicht nur eine Person mal eine Schrift niedergeschrieben hat, der irgendeine Meditation hatte und eine Vision, die nicht mal von Gott war, und dann baut man eine Religion drauf auf. Teuflisch ist es, aber nicht von Gott. Wenn wir zum Beispiel jetzt nur das Buch der Offenbarung hätten, da wäre vielleicht mancher Zweifel berechtigt. Der Johannes, was hat denn der da für eine Schau gehabt, so eine Vision, hat er auch darum meditiert auf Patmos oder was war mit dem los? Aber wir tun uns überhaupt nicht schwer mit der Offenbarung. Warum nicht? Weil wir noch 65 andere Bücher in der Bibel finden. Und diese Bücher ergänzen die Offenbarung in wundersamer Weise, vom ersten Buch Mose bis hindurch zur Offenbarung. Es greift alles ineinander wie ein Zahnrad, wie ein Getriebe von einer Maschine. Das ist wunderbar. Gott bringt alles in rechter Weise zustande. Es passt einfach zusammen. Und wir erkennen, dass hier jemand dahinter steht, der alles in wundersamer Weise zusammenbringt und leitet. Wir meinen vielleicht manchmal, es gibt tatsächlich Widersprüche in der Heiligen Schrift. Manchmal komme ich auch in Stellen, wo ich denke, das passt jetzt nicht zusammen, das bringe ich nicht in Einklang. Aber wenn, dann fällt es in unsere Erkenntnis. Gott hat keine Widersprüche in seinem Wort. Das ist zu 100% widerspruchslos. Und da können wir alle Bibelkritik, die es auch heute gibt, in unserer heutigen Zeit, die können wir alle in den Nagel hängen. Ist alles unerlaubt und ist gotteslästerlich. Die Bibel ist Gottes Wort und die Bibel ist die Wahrheit und die Bibel, die widerspricht sich an keiner Stelle. Wenn, dann fehlt es an unserer Erkenntnis. Wir müssen beten, dass wir Erkenntnis bekommen. Weisheit von oben her. Wir sehen, wir haben noch weitere Bücher in der Heiligen Schrift. Wir wissen, dass auch Daniel von einem Buch spricht. Wir wissen aber auch von Jeremia, dass er einen Schreiber hatte, der die Dinge niederschreiben sollte. Wir wissen von Baruch. Es gibt so viele Stellen, wo wir sehen können, dass Gottes Wort niedergeschrieben wurde, dass der Heilige Geist Menschen gebraucht hat. Und auch wenn wir hier in die Offenbarung hineinschauen, das ist nicht das einzige Buch, das wir hier finden, das derjenige, der auf dem Thron sitzt, in seiner Rechten hält. In Offenbarung 10, da lesen wir auch von einem Büchlein, das da beschrieben wird. Offenbarung 13 und 17, da lesen wir vom Lebensbuch des Lammes. Und Offenbarung 20 vor dem großen weißen Thron, da wissen wir auch, es wurden Bücher aufgetan. Und auch das Buch des Lebens. Es ist hochinteressant, was wir alles für Bücher finden, für Niederschriften in der Heiligen Schrift. Und was müssen da alles für Bücher aufgetan werden, wenn die Menschen mal vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen? Alles wird niedergeschrieben. Wenn wir hier in Kapitel 5 hier in der Offenbarung hineinschauen, da sehen wir, es dreht sich bis zum 9. Vers hier alles um dieses Buch. Das Buch steht hier in dem Mittelpunkt. Ein Buch mit 7 Siegeln versiegelt. Wie diese Siegel angeordnet sind, das wissen wir nicht. Ob die außen alle sind oder ob die einmal zwischen den drin sind. Jedenfalls sehen wir, dass es ein Buch des Gerichtes sein muss. Denn wenn wir dann im Kapitel 6 weiterlesen und das Buch tatsächlich geöffnet worden ist, dann sehen wir, dass aus diesem Buch Gerichte vorgehen. Es ist ein ganz entscheidendes Buch, dass aus jedem dieser Siegel ein Gericht über die Menschheit hervorgeht. Und dann aus dem 7. Siegel auch das Posaunengericht hervorgeht. Also, wir sehen, dass da verschiedene Abschnitte drin sind, Gerichtsabschnitte, die mit diesen Siegeln dann auch geöffnet werden müssen. Details wissen wir nicht. Das ist auch nicht maßgeblich. Wichtig ist für uns zu wissen, dass dieses Buch ein Buch des Gerichtes Gottes ist. Es ist kein Buch des Gesetzes, es ist kein Buch des Lebens, sondern es ist ein Buch, aus dem verschiedene Stufen der Gerichte Gottes hervorgehen. Ja, ein Buch, worin sich der Zorn Gottes über diese Erde ergießen wird. Und bedenken wir, wenn dieses Buch im Himmel aufgetan wird, dann bricht für die ganze Menschheit eine fürchterliche Zeit an. Es wird die Trübsalzeit sein, die dann anbricht. Mit der Öffnung dieses Buches und seiner Siegel beginnt die Trübsalzeit. In der Trübsalzeit finden wir zuerst diese 7 Siegelgerichte, die aus diesem Buch hervorgehen. Wir finden dann später Posaunengerichte, auch die 7 Zornesschalen. Es geht alles so fortwährend. Doch bevor sich diese Gerichte des Zornes Gottes über diese Erde ergießen, tut sich eine große Frage im Himmel auf, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen. Wer kann dieses Buch öffnen? Die Frage ist, wer ist dazu in der Lage, dieses Buch aufzumachen? Johannes sagt es ja in Vers 2. Ich sah einen starken Engel, der verkündigte mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Hier ist ein Buch vorbereitet, worin der Ratschluss Gottes zustande kommen soll. Aber wem ist es möglich, dieses Buch zu öffnen, damit der Ratschluss zustande kommt? Und wer ist in der Lage, die Siegel dieses Buches zu brechen? Somit kommen wir zum zweiten Punkt. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Vielleicht wären wir schnell damit fertig und würden sagen, ja, ein Buch, das kann doch jeder in die Hand nehmen, das kann jeder öffnen. Ja. Das ist doch nichts Schlimmes. So ein Buch, das kann jeder öffnen. Und für den Himmel kann es ja zweimal kein Problem sein. Ja, ein normales Buch sicherlich. Aber ein versiegeltes Buch, das ist normalerweise nicht für jeden bestimmt. In unserer heutigen Zeit und Gesellschaft, da kennen wir eigentlich kaum noch Versiegelungen. Jedoch wissen wir aus früheren Zeiten, dass besondere Briefe von Fürsten, Königen und Kaisern mit Wachsversiegelung bestempelt wurden oder eine Wachsversiegelung drauf war. Und falls der Brief von irgendjemand anderem geöffnet werden sollte, dann konnte man es sofort erkennen. Warum? Weil dann das Siegel gebrochen war. Das Siegel war kaputt. So etwas kennen wir heute kaum noch. Ja, vielleicht an Lebensmitteln, die versiegelt sind. Wo man da so ein Etikett oder irgendwas drauf hat, wo man dann sieht, aha, da hat schon mal jemand die Öffnung aufgebrochen. Aber bei Briefen machen wir das eigentlich heute nicht mehr so. Ja, wir kleben sie zu. Manchmal kann man auch hinten wieder ein Tesa draufkleben. Wir machen dann, wenn mal was wichtig ist, vielleicht Einschreibebriefe einschreiben, um auf Nummer sicher zu gehen, damit sie sicher ankommen. Manche Ämter oder Notare, die versiegeln allerdings noch manche Eintragungen oder auch, soviel ich weiß, bei testamentlichen Beglaubigungen wird es auch noch manches versiegelt. Ich denke, da hat der eine oder andere von uns mehr Einblicke. Wenn es aber um urkundliche Eintragungen oder um testamentliche Festlegungen geht, dann kann nicht einfach jeder solch einen Brief oder solch eine Festlegung öffnen. Sondern wer kann so einen Brief oder so eine testamentliche oder urkundliche Festlegung öffnen? Wer ist würdig dazu? Nur derjenige, dem es auch rechtmäßig zusteht. Nur derjenige, der rechtmäßig würdig ist, solches zu tun. Und wie ist das bei diesem Buch, das hier in der Rechten Gottes zu finden ist? Die Frage lautet, wer ist würdig? Wer ist berechtigt dazu, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Da hat nicht jeder die Berechtigung. Da ist nicht jeder würdig dazu. Nun, wir sehen, dass im Himmel nach solch einer Person gesucht und geforscht worden ist. Der ganze Himmel wurde durchsucht. Wir müssen uns das mal vorstellen. Die ganzen himmlischen Heerscharen mit allen ihren besonderen Stellungen und Namensgebungen, all die Cherubim und Seraphim und die lebendigen Wesen, die himmlischen Heerscharen. Wir lesen ja hier auch, dass es so viele waren, auch an Engeln, wo wir hier auch gesehen haben, die denn nachher dem Herrn die Ehre geben, in Vers 11 hier in Kapitel 5 am Ende. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Hier werden die Engel angesprochen, die im Himmel sind. Unbeschreibliche Zahlen, Millionen, Milliarden oder Trilliarden von Engeln und dienstbaren Geistern. Es wird alles durchsucht. Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Ein gewaltiges himmlisches Heer wird durchsucht, aber was ist das Resultat? Niemand. Niemand war gefunden. Niemand war gefunden im Himmel, der würdig sein könnte, das Buch zu öffnen. Ja, und wie sieht es auf der Erde aus? Heute haben wir laut Pressemitteilungen im Jahr 2010 6,9 Milliarden Menschen auf der Erde gehabt. Im Jahr 2010, mal schauen, wie viel zum Ende von Jahr 2011 sind. 6,9 Milliarden. Ist da vielleicht jemand dabei, auf dieser Erde, das Buch zu öffnen. Vielleicht ist da jemand unter den großen Politikern, unter den Regenten dieser Welt. Vielleicht jemand unter den Fürsten und Königen und Kaisern. Oder vielleicht ist jemand unter den Prominenten. Vielleicht ist jemand unter den Intelligenten. Vielleicht ist jemand unter den Friedensstiftern und Nobelpreisträgern. Alles wird durchsucht, auch auf der Erde. Alles wird durchforscht. Aber nein, nicht einmal solche wurden für würdig erfunden. Nein, es wird niemand gefunden. Niemand ist würdig, das Buch zu öffnen, auch nicht auf der Erde. Und wir wissen, was in 2. Chroniker 16, Vers 9 steht. Was tun die Augen des Herrn? Wir sehen auch von diesen vier lebendigen Wesen, dass sie so viele Augen haben. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erzeigen an denen, die von ganzem Herzen ihm ergeben sind. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. So heißt es schon im Alten Testament. Denken wir nur nicht, dass Gott nichts mitbekommen würde, was hier auf der Erde alles läuft. Seine Augen durchstreifen die ganze Erde. Ja, wir meinen heute vielleicht, dass die Suchmaschinen wie Google alles erkennen. Das sind heute wohl die Augen der Erde. Internet. Aber wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann sehen wir, das ist ein Klacks, was die Menschen machen. Gott hat schon alles vor Gründung der Welt gesehen und auch so eingerichtet, dass seine Augen die ganze Erde durchschauen, durchsuchen. Mit Google meint der Mensch vielleicht, da müsste Gott spielen, alles durchschauen. Aber das ist nichts im Gegensatz zu Gott, zu Gottes Augen. Ja, noch eine weitere Frage. Wie sieht es unter der Erde aus? Wurde da jemand gefunden? Ist da jemand zu finden? Vielleicht im Totenreich? Auch das wurde durchforscht. Nein! Auch da wurde geforscht und gesucht, aber auch da war niemand zu finden. Und Johannes sagt in Vers 3, und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Es scheint eine Katastrophe zu sein. Ein Ausnahmezustand im Himmel. War Gott vielleicht doch etwas entgangen? Zumindest hat es Johannes so gedacht wahrscheinlich. Vers 4. Und ich weinte sehr. Ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Können wir uns in die Lage des Johannes hineinversetzen? Ich weinte sehr. Wir fragen uns, warum fängt Johannes hier an zu weinen? Warum ist denn das so schlimm für Johannes? Ist es so dramatisch? Ja, ich denke schon, dass es für Johannes überaus dramatisch war. Er weiß ganz genau, was hier für ein Buch ist, in der Rechten dessen, der auf dem Throne sitzt. Und er weiß es ganz genau. Johannes war ein Jünger des Herrn Jesus. Und was der Herr Jesus alles vorausgesagt hat, er wird kommen, sein tausendjähriges König aufrichten. Und dass die 12 Apostel auch auf 12 Thronen sitzen werden, um Israel zu richten, die 12 Stämme Israels. Das wird wohl auf Erden sein. Wenn der rechtmäßige Besitzer dieses Buches nicht gefunden wird und niemand würdig ist, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen, dann weiß es Johannes, dann gibt es für diese Erde keine Hoffnung mehr. Dann wird das Reich Gottes nicht in Erscheinung treten auf dieser Erde. Und wir wissen es, seit dem Sündenfall ist die ganze Menschheit gefallen. Es mangelt jedem Menschen an der Herrlichkeit Gottes. Die ganze Schöpfung ist mitgefallen. Und Satan tut sein Werk auf der Erde, der Fürst dieser Welt. Satan hat sich selbst zum Fürsten dieser Welt erhoben, hat den rechtlichen Anspruch erhoben über diese Welt und über die Menschen. Ja, er regiert auch fleißig. Und er scheint sein Urteil mit den, sein Unheil mit den Menschen und der Schöpfung Gottes immer weiter treiben zu dürfen. Welch eine Katastrophe Welch eine Hoffnungslosigkeit für diese Welt. Ja, und eben nicht nur für die Menschen oder auch für uns als Kinder Gottes, sondern auch für die ganze Schöpfung. Wir lesen in Römer 8, dass heute schon die ganze Schöpfung darunter seufzt und sich freut, bis endlich der Herr wieder kommt und sein Reich aufrichtet. Ja, wenn wir Johannes in rechter Weise verstehen und wissen, um was er alles gebangt hat, dann wissen wir, warum er weint. Auch wir können darüber weinen, wenn niemand gefunden wird, dieses Buch zu öffnen. Wenn die Herrschaft Gottes nicht auf Erden aufgerichtet werden kann. Johannes, der weint sicherlich mit Recht. Doch im Himmel weinen, ist das Normale? Mal, diese Frage stellen. Wird im Himmel noch viel geweint? Werden da Tränen vergossen? Das scheint uns sehr außergewöhnlich. Normalerweise werden doch im Himmel die Tränen von Gott selbst abgewischt. Und ich will abwischen alle ihre Tränen, sagt der Herr. Und da spricht einer der 24 Ältesten zu Johannes. Einer der Ältesten sah ihn weinen und sagt, weine nicht, Johannes, weine nicht. Sei getrost, es gibt keinen Grund zur Resignation. Es gibt gar keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit. Auch wenn manchmal so vieles hoffnungslos aussieht. Vielleicht ist ja auch manch einer von uns manchmal sehr hoffnungslos. Vielleicht ist da manchmal mal einer von uns nahe am Weinen und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Doch wir müssen immer bedenken, derjenige, der auf dem Thron sitzt, hat alles im Überblick. Er hat weislich für alles gesorgt und ihm entgeht nichts. Und er erfüllt auch alles, was in seinem Wort geschrieben steht. Vers 5. Und einer der Ältesten spricht zu mir, sagt Johannes von sich, weine nicht. Siehe, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Was ist das für eine Antwort? Johannes, Johannes, du weinst umsonst. Johannes, du machst dir hier zu viele Sorgen, du hast keinen Überblick. Du schaust nicht auf den, der alles für alles weislich gesorgt hat. Johannes, es hat überwunden, es ist einer da, der hat überwunden und du kennst ihn auch. Du lagst an seiner Brust, denke an ihn, er ist da, er lebt. Der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, um dieses Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Was ist das für ein Trost für den Johannes? Es gibt keinen Grund zu jammern. Schau auf Gott. Ist das nicht derjenige, von dem der Älteste spricht, von dem auch Jesaja schon gesprochen hat? Jesaja 31, Vers 4. Jesaja berichtet uns da auch von diesem Löwen. Von dem Löwen aus dem Stamme Juda. Zumindest sagt Jesaja an vielen Stellen etwas von dem Löwen. Ich habe nur mal 31,4 rausgesucht. Jesaja 31,4, denn also hat der Herr zu mir gesprochen, sagt Jesaja. Wie der Löwe und der junge Löwe über seiner Beute knurrt, so wenn man gegen ihn die ganze Menge der Hirten zusammenruft und vor ihrem Geschrei nicht erschrickt, noch vor ihrer Menge sich duckt, also wird auch der Herr der Heerscharen zur Verteidigung auf den Berg Zion und auf dessen Höhe herabkommen. Wie der Löwe und der junge Löwe über seiner Beute knurrt. Wie ein Löwe bezeichnet sich Gott, der Löwe aus dem Stamme Juda. Woher kommt dieser Ausspruch? Da können wir bis ins erste Buch Mose zurückgehen. Und das ist das Schöne, wenn wir 1. Mose 49,9 aufschlagen, dann finden wir die Segnungen Jakobs über die 12 Stämme Israels. 1. Mose 49,9. Und hier spricht Jakob seinen Segen über Juda aus. Und er sagt, Juda ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor.
Es ist enorm. Und in der Offenbarung finden wir wieder den Löwe aus dem Stamme Juda. So wunderbar passt das Wort Gottes zusammen.
Und für uns ist es überhaupt nicht schwer zu erkennen, wer damit gemeint ist. Mit dem Löwen aus dem Stamme Juda. Es ist natürlich niemand anders als unser Herr Jesus. Genau so wissen wir auch, wer mit der Wurzel Davids gemeint ist. Der Älteste sagte zu Johannes, weine nicht, sie, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen. Wurzel Davids, wissen wir auch, wer damit gemeint ist. Schon in Jesaja sagt es in Jesaja 11, Vers 1, es wird ein Schoss aus dem Stumpfe Isais hervorgehen, ein Spross aus seinen Wurzeln hervorbrechen. Oder wenn wir es noch deutlicher haben wollen, brauchen wir nur in Offenbarung 22 reingehen, was der Herr Jesus von sich selber sagt. Wurzel Davids. Offenbarung 22, 16. Der Herr Jesus sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. Gibt's überhaupt keine Verwechslung. Er ist derjenige, der damals die Herrlichkeit im Himmel verlassen hat und in diese Welt eingetreten ist. Wir wissen es, wenn wir die Stammbäume von Josef und von Maria erforschen, dem Fleische nach aus dem Geschlechte Davids. Und doch zugleich ist er der Herr vom Himmel. Dieser Herr hat Fleisch und Blut angenommen, ähnlich wie wir Menschen. Warum ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen? Johannes sagt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 3, Vers 8, denn dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist so gewaltig. Dass er die Werke des Teufels zerstöre, dazu ist der Sohn Gottes gekommen. Und wo sind nicht überall die Werke des Teufels zu finden? Überall in der ganzen Welt. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und dazu ist der Sohn Gottes in diese Welt eingetreten. Dazu hat er Fleisch und Blut angenommen, ähnlich wie wir Menschen. Doch er war der Sündlose. Und dazu hat er uns den Vater im Himmel auf der Erde gezeigt. Dazu hat er uns seinen Wandel als höchstes Vorbild hinterlassen. Wir können uns so wunderbar orientieren an dem Herrn Jesus. Dazu hat er sich am Eingang des Gartens Gethsemane auch gefangen nehmen und binden lassen. Dazu hat er sich verspucken und verleumden lassen. Das ist eine furchtbare Szene, die wir da vor Augen haben. Er hat sich auspeitschen und verspotten lassen. Er hat die Dornenkrone ertragen. Er hat die Schmach getragen und das Kreuz hinaus aus der Stadt Jerusalem nach Golgatha getragen. Und wir wissen, dass er dort seine Hände und Füße im Kreuz hat durchbohren lassen. Und dazu hat er am Kreuz unter elenden Schmerzen ausgeharrt. Warum? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Als er rief, es ist vollbracht, da hat er dem Teufel endgültig den Kopf zertreten, die Herrschaft genommen. Fortan hat der Teufel, seit der Sieg im Kreuz vollbracht worden ist, seine Macht über den Menschen und über diese Erde verloren. Sein Kopf ist zertreten. Wir haben es mit einem kopflosen Feind zu tun. Nur lässt ihn Gott heute noch gewähren. Er darf noch eine Zeit lang sein Unheil treiben, aber bald ist es beendet. Alles, was er sich böswillig über den Fall des Menschen erworben hat, über den Sündenfall, alles, was er sich angeeignet hat, das wird er wieder alles verlieren. Seine Tage sind gezählt. Und der Herr Jesus sagt schon in den Evangelien, er wird hinausgeworfen. Weg mit ihm. Der Sohn Gottes hat am Kreuz die Herrschaft eingenommen und die Menschen mitsamt der Schöpfung wieder rechtlich zu Gott, dem Vater, zurückgebracht. hoffentlich auch dich. Nur er ist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Genau das ist es, was dieser Älteste dem Johannes sagen musste. Darum weine nicht, Johannes. Es ist vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Die Herrschaft Gottes ist keine Frage. Und genauso ist es mit deinem und meinem Leben. Wenn wir zum Herrn Jesus gehören, dann gehören wir zu den Siegern. Wenn auch momentan vieles ganz anders aussehen mag. Aber du gehörst zu dem Sieger, wenn du an ihn glaubst. Auch wenn wir an Israel denken, sagen so viele, ja, was ist das für ein Volk? Chaos, wenn wir in Israel hineinschauen. Ein viel Religionenvolk, haben auch keine Ahnung, was mit ihnen momentan alles geschieht. Wir wissen, dass Israel momentan immer ängstlicher wird. Sämtliche Verbündeten brechen weg. Was mit Ägypten geschieht, das wissen sie noch nicht. Ob Ägypten sich weiterhin zu Israel stellt oder sich bald auch gegen Israel stellen wird. Auch USA ist immer mehr am Abbrückeln. Doch auch wenn diesem Volk noch viel Schlimmes widerfahren wird, so ist es bei Gott überhaupt keine Frage, dass er seine Herrschaft auf Erden nicht mit diesem Volk wieder aufrichten würde. Israel wird wieder offiziell als Heilskörper eingesetzt. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber bei Gott ist heute schon alles besiegelt. Wie heißt es so mit unseren Sprüchen? Gottes Mühlen, die mahlen langsam, aber trefflich fein. Geht alles. Alles ganz, ganz präzise und korrekt. Alles wird ganz genauso kommen, wie er es vorausgesagt hat, wie er es in seinem Wort verheißt. Ob wir es wollen oder nicht, alles wird genauso kommen. Denn so viele Gottesverheißungen es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb auch das Amen, sagt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 20. Johannes wurde von diesem Ältesten getröstet. Und wir gehen davon aus, dass Johannes jetzt wieder einen neuen Blick bekommen hat. Er konnte wieder klarer sehen. Und jetzt gehen wir in Vers 6. Er sagt hier, und ich sah. Und siehe. Was sieht er denn? Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten, da stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und das ist der dritte und letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte. Das Lamm. Das Lamm, das da stand, wie geschlachtet. Die Suche im Himmel und auf Erden und unter der Erde war vergeblich. Doch in der Mitte des Thrones, weiß nicht, ob da jemand gesucht hat, wahrscheinlich nicht, aber da steht das Lamm, wie geschlachtet. Was ist das für ein Lamm? Ja, es ist das Lamm, welches auf Golgatha sein Leben gelassen hat. Es ist das Lamm, welches am Kreuz sein sündloses Blut vergossen hat. Es ist das Lamm, von dem wir sogar vorhin gelesen haben, dass es auch ein Löwe sei. Lamm und Löwe, was ist denn das für eine Harmonie? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Lamm und Löwe, welch ein Unterschied. Ja, es war, ist tatsächlich so. Beim Eintritt in diese Welt hat sich der Jesus so sehr erniedrigt wie ein Lamm, das sich nicht zur Wehr gesetzt hat. Und letztendlich vor seinem Scherer verstummt ist. Sanft. Aufopferungsvoll. Weich. Ja, auch für dich und für mich. Welch ein Herr. Und gerade er möchte, dass wir diese Art annehmen. Lammesart. Hast du schon Lammesart angenommen? Aufopferungsvoll. Sanft. Weich. Gott ergeben. Lammesart. Wir singen auch gerne das Lied, das aus dem Diakonissenmutterhaus aus Eidlingen hervorgegangen ist. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertrau ich still. Weil du vor Liebe dich zu mir gewandt, vertrau ich still. Du machst mich stark, du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut, ich preise dich. Dein Wille, Herr, ist gut. Und dann heißt es im zweiten Vers, Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertrau ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertrau ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Köstlich. Haben wir Lammesart? Muss es auch mich immer wieder selber fragen. Viel zu wenig. Lammesart. Das ist die Gesinnung Jesu. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch den Herrn Jesus, der als Herrscher auftreten wird, wenn er wiederkommt. Er wird sich kein zweites Mal ins Kreuz schlagen lassen. Nein, er wird als Herrscher kommen. Er wird als Löwe kommen, als brüllender Löwe. Und er wird als der Herrscher auftreten. Und er wird aus dem Dickicht brüllen und die Erde unter seine Herrschaft bringen. Ja, die Menschen müssen sich fürchten vor ihm. Auch der Antichrist, der zu der Zeit die Herrschaft einnehmen wird, er wird mit dem Hauch seines Mundes vernichtet werden. Von dem brüllenden Löwen, dem Löwe aus dem Stamme Juda. Und auch wir werden, wenn wir mit ihm regieren, nicht mehr unbedingt Lammesart haben. Wenn er der Herrscher ist und wir mitherrschen dürfen, dann dürfen wir auch die Herrscherart haben. Das wird ein Leben in voller Freude und Genüge sein. Wir können aufatmen, mit dem Herrn Jesus eines Tages in Herrlichkeit zu herrschen. In Vers 7, da lesen wir jetzt von diesem höchst spannenden Augenblick im Himmel. Vers 7, von diesem Lamm wird gesprochen. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Jetzt kommt dieses Lamm und nimmt das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Jetzt kommt derjenige, der würdig ist, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Welch ein feierlicher und spannender Augenblick im Himmel. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamme nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Was beten die Heiligen? Was hat der Herr Jesus die Seinen beten gelehrt? Wir wissen es aus Matthäus 6. Der Herr Jesus hat die Seinen beten gelehrt. Und er sagte, wenn ihr betet, dann betet nicht irgendwie, sondern betet so. Unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und dein ist die Kraft, und dein ist die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Die Gebete der Heiligen. So hat der Herr Jesus seinen Jünger beten gelehrt. Aber nicht als Liturgie, um runter zu sagen. Aber unsere Gebete dürfen sich nach diesem Gebet, nach diesen Leitplanken ausrichten. Dieses Gebet ist das, das der Herr Jesus den Seinen gelehrt hat. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Das ist unsere Erwartung. Dein Reich komme, o Herr. Wir können jeden Tag dafür beten, auch was hinten in der Offenbarung drin steht, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Gebete der Heiligen, Räucherwerk, das zum Herrn emporsteigt. Das sind die Gebete der Heiligen. Und was muss es für den Herrn für ein Wohlgeruch sein, wenn man die Stiftshütte denken, da gab es einen Räucheraltar. Für den Herrn ein wohlriechender Geruch. Und so sollen heute unsere Gebete sein vor dem Herrn. Ein Wohlgeruch. Wohlriechendes Räucherwerk. Nicht um unsere Wünsche und Ziele zu erfüllen, sondern um seinen Willen zu erbitten, um ihm zu gefallen. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und sie sangen ein neues Lied in Vers 9. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft, aus allen Stämmen und Zungen und Völkern und Nationen. Und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Das ist die Gemeinde. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron, um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreisung. Und dann geht es weiter in Vers 13. Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meere sind, und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne ist, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also auch alle die Geschöpfe, unter denen jemand gesucht worden ist, das Buch zu öffnen, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, auch bei allem, was auf dem Meere ist und alles, was darin ist. Alle diese Geschöpfe geben nun demjenigen die Ehre, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamme. Und da soll ein Mensch sagen: Man darf dem Herrn Jesus keine Anbetung entgegenbringen. Das ist traurig. Wer das sagt, der hat noch nichts von dem Herrn Jesus erkannt. An solchen Stellen sehen wir, dass der Herr Jesus ganz genauso anbetungswürdig ist wie der Vater. Der, der auf dem Thron ist, und dem Lamme. Überall da, wo vorhin gesucht wurde nach einem, der da würdig ist, das Buch zu öffnen, von allen diesen Orten kommt nun Anbetung entgegen. In Vers 14 heißt es: Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich kann heute diese Predigt wiederum nur damit schließen, damit wir uns dazu aufrufen lassen, vor diesem Thron uns zu unterwerfen und vor diesem Thron Anbetung darzubringen, mit einzustimmen mit diesen himmlischen Scharen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen. Was alles? Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreisung. Mögen wir es tun. Amen.